Liebe Gemeinde, heute geht es um eine ziemlich verrückte Geschichte, bei der uns erzählt wird, wie die alten Israeliten wie wild und ganz in Ekstase um ein goldenes Kalb herumtanzen. Und dann gehört zu dieser Geschichte auch noch die Erzählung, die erstaunliche Erzählung, wie Mose mit Gott redet. Und natürlich geht es dann auch darum, wie das bei uns ist mit dem goldenen Kalb und wie wir mit Gott reden. Aber jetzt hören wir erst einmal die Geschichte 2. Mose 32, Vers 1 bis 14. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berg zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früher morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist, und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Liebe Gemeinde, das ist schon ziemlich verrückt, wie die da alle um dieses goldene Kalb herum tanzen, in Verzückung. Und wenn wir das so hören, vermutlich geht es ihnen ähnlich wie mir, dann distanzieren wir uns innerlich gleich. So einen primitiven Gott würden wir uns doch nicht ausdenken, und schon gar nicht würden wir um sein Standbild herum tanzen. Wir sind doch aufgeklärt, wir sind nüchtern. Was wir da hören, ist archaisch, ist urtümlich, in grauer Vorzeit geschehen, ganz weit weg. Außerdem verstehen wir auch gar nicht, warum die Israeliten sich überhaupt ein Götterbild machen. Hat ihr Gott, der Gott Israels, sie nicht eben erst aus Ägypten herausgeführt? Hat dieser Gott nicht eben erst über den mächtigen Pharao gesiegt und hat er sie, die Israeliten, nicht erst von Sklaven zu freien Menschen gemacht? Haben sie das alles schon wieder vergessen, dass sie jetzt ein Bild machen, um das sie herumtanzen? Vielleicht könnte man den Israeliten zugutehalten, dass ihr Gott bei der ganzen Befreiungsaktion unsichtbar geblieben ist. Dass er sich die ganze Zeit geheimnisvoll verborgen hat, nur im Feuer und in der Wolke hat er sich gezeigt, symbolisch sozusagen, aber nicht wirklich greifbar. Und reden, mit seinem Volk reden, das tut er auch nur durch seinen Vermittler, durch Mose. Und nun ist auch dieser Mose schon seit 40 Tagen verschwunden, weg, verborgen auf dem Gottesberg, dem Sinai. Und deshalb werden jetzt erste Zweifel laut im Volk. Vielleicht hat Gott ja sein Interesse an uns verloren. Vielleicht sind wir ihm ja sogar egal. Sonst würde er uns nicht so lange warten lassen. Und außerdem, wir wollen unseren Gott doch begreifen. Wie soll ein Gott, der sich verborgen hält, eine Bedeutung für uns haben? Wir wollen ihn sehen in seiner ganzen Kraft. Die Leute werden ungeduldig. Jetzt muss etwas geschehen. Und auf einmal schlägt ihre Ungeduld, ihr nicht mehr warten können, bis Gott sich endlich wieder zeigt, schlägt um in Aktionismus. Sie reißen sich die Ohrringe ab, sie sammeln Gold, sie schmelzen es ein, Aaron formt daraus etwas, eine Figur, die Kraft ausstrahlt und Dynamik, Power. Und jetzt atmen wir mal kurz durch und sehen uns selbst im Spiegel an oder wir nehmen eine höhere Warte ein und schauen uns selber zu. Ist es denn bei uns so viel anders, liebe Gemeinde, als bei den alten Israeliten? Ist es nicht immer so, wo Menschen sich von Gott nichts mehr versprechen, wo sie keine Vorstellung mehr von ihm haben, wo sie sich von ihm entfremden, da verfallen sie leicht in Aktionismus. Da muss man doch etwas tun. Und es ist erstaunlich, wie schnell auch wir bereit sind, den Platz in unserem Leben, der eigentlich dem lebendigen Gott gehört, freizuräumen und etwas anderes auf den Sockel zu heben. Etwas anderes zum Wichtigsten in unserem Leben zu erklären, unser Herz daran zu hängen, bis sich fast alles im Leben nur noch darum dreht. Uns erheben über die Israeliten, die um das goldene Kalb tanzen. Nein, das brauchen wir nicht. Dieser Tanz ums goldene Kalb ist ja sprichwörtlich geworden. Vor der Frankfurter Börse steht ja so ein Kalb. Das heißt, eigentlich ist es ein Stier, ein Bulle. Und die Bibel bezeichnet es abschätzig als ein Kalb, ein Kälbchen. Eigentlich ein Stier und der in Frankfurt steht, ist auch nicht aus Gold, sondern aus Bronze. Aber er ist genau wie damals das Symbol für Macht und Stärke und Reichtum. Und alle, die diese alte Geschichte noch kennen, die erinnert der Stier vor der Frankfurter Börse jeden Tag daran, dass er ein Götze ist, ein Abgott. Ja, auch wir veranstalten einen unglaublichen Tanz um das Materielle, um Geld und Gut, um unser Vermögen und unseren Wohlstand. Auch wir veranstalten einen Tanz um Schönheit, um ewige Jugend und Fitness. Wir geben all dem eine Bedeutung und einen Wert, der dem Wert gleichkommt, den Gott für uns haben sollte oder der ihn sogar noch übertrifft. Nicht, dass es falsch wäre, dass wir uns um materielle Dinge kümmern und um unsere Gesundheit. Die Frage ist nur, welchen Stellenwert das alles für uns hat und welchen Preis wir bereit sind, dafür zu zahlen. Götzen sind anspruchsvoll. Götzen machen uns abhängig. Sie machen uns süchtig. Sie machen uns Angst, wenn wir ihre Erwartungen nicht erfüllen. Götzen fordern Opfer. Ich glaube, es braucht also keiner zu sagen, in seinem Leben gäbe es kein goldenes Kalb, keinen goldenen Stier, um den sich bei ihm so vieles dreht. Beim einen ist es ganz schlicht sein Auto, beim anderen das Bankkonto oder ein Grundstück, der Bauplatz, das Haus. Oder es ist das Bild, das er von sich selber hat, sein Selbstbild. Nehmen wir einfach als Beispiel mal die Mobilität. Ich glaube, sie ist ein Götze, dem wir große Opfer bringen. Die gute Luft opfern wir der Mobilität zurzeit. Dass wir jederzeit Auto fahren können oder mit dem Flugzeug fliegen können, wohin wir wollen und es oft genug auch tun, das ist ein Götze. Das wird uns in diesen Tagen sehr bewusst. Und auch anderes kann zum Götzen werden, die Leistung, die ich bringe. Körperlich, geistig, im Beruf. Und auch ganz fromm und fast ins Gegenteil verkehrt kann das daherkommen. Niemand hilft so viel wie ich. Niemand übertrifft mich in meinem Einsatz für andere, wenn die anderen auch alle so viel machen würden wie ich. Zurück in die Wüste Sinai. Von seiner höheren Warte aus sieht der Gott Israels, was sein Volk da tut und wie die Leute um den Götzen tanzen. Und da wird er zornig. Ja, im Alten Testament ist oft vom Zorn Gottes die Rede. Es ist der heilige Zorn eines eifernden Gottes, der uns doch so sehr liebt und der so gern von uns auch geliebt werden will, aber den sie jetzt alle verlassen und verraten und um einen toten Götzen tanzen. Viele Menschen stellen sich ja Gott als ein in sich ruhendes Wesen vor, als leidenschaftslos, als alles ausgleichend, also wie eine Buddha-Figur im Yoga-Sitz. Ihn kann nichts erschüttern. Die Buddha-Figur kann man neuerdings ja im Gartenmarkt kaufen und aufs Fensterbrett stellen oder in den Vorgarten zu den Zwergen. Der biblische Gott aber ist der Lebendige. Und er ist überhaupt nicht leidenschaftslos. Er liebt uns von ganzem Herzen. Er sorgt für uns wie eine Mutter. Aber er wird auch enttäuscht und er wird zornig, wenn wir seine Liebe verschmähen. Sein Zorn ist sozusagen das Gegenstück seiner Leidenschaft, die er für uns hat. Sie sind ein halsstarriges Volk, sagt Gott zu Mose. Sie sind nicht nur vorübergehend auf dem falschen Weg, sondern grundsätzlich und immer und unverbesserlich. So schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen gezeigt habe. So schnell haben sie andere Götter angebetet, so schnell sich wieder zu Sklaven machen lassen und sich wieder Zwänge auferlegen lassen. Könnt ihr nicht endlich auf mich hören zu eurem Guten? So ereifert er sich. Und dann lässt sich Gott sehr menschlich erzählt zu einem bösen Entschluss hinreißen. Da schaue ich nicht mehr länger zu. Mose will ihn noch beschwichtigen, aber Gott fällt ihm ins Wort. Lass mich, geh mir aus dem Weg. Aber Mose bleibt standhaft. Unter Einsatz seines Lebens und mit großer Leidenschaft seinerseits ringt Mose um sein Volk und fällt Gott ins Wort. Sein Reden mit Gott, sein Gebet ist ein Kampf, sein Gebet ist Schwerstarbeit. Und in dieser Auseinandersetzung mit Gott erweist sich Mose als ein großartiger Anwalt seines Volkes. Und das ist einmalig, er packt Gott bei seiner Ehre. Was werden denn die Ägypter über dich sagen, wenn du jetzt dein Volk verlässt? Die werden über dich lachen und spotten. Und deine weltumspannende Verheißung, die du gegeben hast, ihr sollt ein Segen sein für alle Völker. Wie soll das denn gehen, wenn du Israel ausrottest? Dann gilt dein Wort ja nichts mehr. Und ein drittes Mal, du hast doch einen Eid geleistet, du hast deinem Volk ein Land versprochen, daran bist du gebunden. Willst du denn dein Wort brechen und unglaubwürdig werden, deine Ehre aufs Spiel setzen? Liebe Gemeinde, dieser Mut des Mose, wie er mit Gott ringt und einfach nicht locker lässt, das fasziniert mich. Und dann passiert das Unglaubliche. Da reute es den Herrn. Gott in seiner Größe und Weisheit, in seiner Macht, lässt sich von einem kleinen Menschlein umstimmen. Der allmächtige Gott fegt den frechen und lästigen Mose nicht einfach weg, sondern er hört auf ihn. Und Gott zeigt Reue. Dafür ist er sich nicht zu schade. Wer von uns Menschen kann denn das von sich sagen? Wirklich bereuen und dann auch noch vor anderen seine Reue zeigen und sich umstimmen lassen. Gott reut seinen Zorn und er lässt ab davon. Gott erbarmt sich. Diese alte Geschichte kann uns in unserem Beten bestärken. Gott hört dein Gebet. Was du ihm sagst, das bewirkt etwas bei ihm. Und am Ende darfst du darauf hoffen, dass er sich auch über dich erbarmt. Liebe Gemeinde, ich will Ihnen ein ganz persönliches Beispiel erzählen, wie meine Frau und ich in einer schweren Zeit unserer Ehe Gott auch beim Wort genommen haben. Wir haben gebetet: Gott, du hast unsere Ehe gesegnet damals bei unserer kirchlichen Trauung, hast uns das zugesprochen, aber jetzt ist der Segen weg. Jetzt sieht das wie Fluch aus. Jetzt streiten wir und verletzen uns. Jetzt musst du deinen Segen erneuern. Wir brauchen ihn dringend. Und außerdem hast du es versprochen. Und wie schlimm wäre das für uns, wenn wir auseinandergehen würden? Wie schlimm für unsere Kinder? Und welcher Schaden wäre das für unsere Gemeinde? Und wie peinlich wäre es für dich? Also hilf uns doch und segne uns wieder. Und er hat es getan. Und er tut es immer wieder. Gott sei Dank. Man muss Gott seine Verheißungen um die Ohren reiben, sagt Martin Luther. Das muss man sich richtig plastisch vorstellen. Ihm lästig werden mit dem, was wir von ihm erbitten. Vielleicht sind wir da viel zu zaghaft in unserem Beten und sollten mehr von ihm erwarten, viel mehr. Wir dürfen viel erwarten, nur erzwingen lässt sich nichts. Gott bleibt frei in seiner Entscheidung, aber manches Mal lässt er sich wirklich bewegen und erbarmt sich über uns und hilft uns. Mose betet für sein Volk und beten, das ist auch eine wesentliche Aufgabe von uns Christen, dass wir für andere beten, für sie einstehen, wie Mose für das Volk. Das Beten für andere ist eine Form der Nächstenliebe. Wir bitten um Bewahrung für unsere Lieben, wir bitten für unsere Freunde. Manches Mal werden wir wie Mose beharrlich im Gebet ringen müssen um unsere Kinder, ringen um die Lösung eines Konflikts in der Gemeinde, ihn bitten um Frieden. Dann beten wir auch für die bürgerliche Gemeinde, für unseren Bürgermeister. Für die neu gewählten Gemeinderäte, dass sie ganz an der Sache orientiert und zum Wohl der Gemeinde arbeiten und sich nicht nur ihrer Gruppe verpflichtet fühlen und nicht parteiisch entscheiden. Wir beten für Menschen, die selbst nicht beten können, für die, deren Glauben ins Zweifeln geraten ist oder deren Schicksal gerade zu hart ist, deren Leid zu groß, dass sie gerade nicht beten können oder deren Verbindung zu Gott abgerissen ist. Auch das Gebet für die Feinde gehört dazu. Für die, mit denen ich gar nicht kann und die nicht mit mir. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott. Und wir flehen auch und danken ihm, wenn er uns hilft. Amen.